Ich habe zum Beispiel eine Klientin im Kopf, die habe ich jahrelang in der Substitution betreut als PSB. Und die war mit 18 abhängig von Heroin und hat dann ganz alleine geschafft zu entziehen, sich von ihrem Umfeld zu lösen, hat eine Ausbildung als Krankenpflegerin gemacht, war selbstständig und ist dann 40 Jahre später mit Anfang 60 rückfällig geworden und hatte dann einen ganz, ganz krassen Konsum, wo sie auch fast dran verstorben wäre mit offenen Beinen, Abszessen und so weiter und so fort, ist dann in die Substitution und hat nochmal 7 Jahre damit gekämpft, wieder davon loszukommen. Aber die 40 Jahre dazwischen hatte sie ein ganz stabiles Leben.
Anfang Juli veröffentlichte die Bundesregierung den Drogenbericht für das Jahr 2025. Und die Ergebnisse waren ziemlich besorgniserregend. Im letzten Jahr starben insgesamt 2150 Männer und Frauen an ihrem Konsum. Das sind so viele wie noch nie. Jede vierte dieser Personen war unter 30 Jahren. Mischkonsum, leichtere Verfügbarkeit und ein Markt, der immer schneller neuere und stärkere Drogen hervorbringt. Das stellt Ärztinnen, die Präventionsarbeit und uns als Gesellschaft vor große Herausforderungen. In den letzten zwei Folgen haben Thilo und Marlon mit Menschen gesprochen, die von Sucht betroffen waren und diese überstanden haben. Heute wollen wir auf die andere Seite schauen und fragen, wer hilft und wie sieht diese Hilfe überhaupt aus? Ich spreche dafür mit Jacqueline Brennecke, die für den Drogennotdienst in Berlin arbeitet. Wir haben darüber gesprochen, wie ihre Arbeit aussieht, wie man Menschen mit einer Sucht helfen kann, welche Drogen ihr gerade Bauchschmerzen bereiten, wie die Lage in Berlin aussieht und warum es so wichtig ist, über das Thema offen zu sprechen und sich rechtzeitig Hilfe zu suchen. Im Gespräch geht es vor allem um ihre Arbeit in Berlin. Da Berlin aber aufgrund des Drug-Checkings und einem breit aufgestellten Hilfs- und Präventionsangebot häufig als eine Art Frühwarnsystem gilt, lassen sich von den Entwicklungen dort oftmals auch Rückschlüsse auf überregionale Trends ziehen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und das Erste, was ich gelesen habe, ist, dass heute eine Gedenkveranstaltung stattfindet und zwar für die 300 Drogentote, die im letzten Jahr in Berlin gestorben sind. Und Berlin ist ja schon irgendwie immer der Ort, wo es mehr Hilfsangebote gibt und man hat das Gefühl, die Leute sind mehr aufgeklärt irgendwie über das Drogennehmen. Warum gab es trotzdem, also diese 300 Drogentote, es gab noch nie so viele wie in diesem Jahr, warum steigt die Zahl trotzdem weiter? Du bist ja eine Person, die in diesem Hilfssystem quasi arbeitet. Was ist da dein Take?
Mein Take ist, dass zum einen nicht immer das drin ist, was die Leute erwarten. Also das ist ja auch ganz klar bei Drug-Checking zu erkennen, dass zum Teil auch die Dosierungen ein bisschen anders sind. Wir kriegen regelmäßig ein paar Mal im Jahr irgendwelche Warnungen, die wir an unsere KlientInnen weitergeben, dass zum Beispiel im Heroin Fentanyl gefunden wurde und dann die Dosierung natürlich was ganz anderes ist. Und dass die Leute sich damit dann auch überdosieren. Und dass auch wenn Berlin eine Stadt ist, die schon gut aufgestellt ist, immer noch sehr viele Hilfsangebote fehlen und es immer noch sehr viele Bezirke gibt, die zum Beispiel keine Drogenkonsumräume haben und dringend welche bräuchten, wo die Politik vielleicht auch dran interessiert ist, aber es dann zum Beispiel an Räumlichkeiten fehlt. Also da gehören ja ganz viele Akteure zu. Genau, und das führt dann weiterhin dazu, dass es Drogentote gibt.
Ich bin ja jetzt quasi so direkt eingestiegen mit dieser Frage, weil das ist auch das Erste, was ich heute Morgen dann gelesen hatte. Dachte, ich muss dich das unbedingt fragen, aber eigentlich will ich ja vor allem erstmal wissen, wo arbeitest du und wie sieht deine Arbeit überhaupt aus? Also wie kannst du gegen diese Sache, die ich heute Morgen gelesen habe, eigentlich präventiv vorgehen?
Genau, also mein Name ist Jacqueline und ich arbeite in der Login-Suchtberatung und psychosozialen Betreuung in Charlottenburg-Wilmersdorf und bin da die Leitung. Und wir haben ein Angebot, zum einen die klassische Suchtberatung mit der klassischen Beratung zu den ganzen Suchtthemen von Angehörigen, KonsumentInnen, alle, die dazu gehören, Fachkräfte aber auch. Und wir haben die psychosoziale Betreuung für Substituierte. Die kriegen ein Ersatzmedikament für Opiatabhängigkeit und können dann von uns im Rahmen der Eingliederungshilfe noch unterstützt werden. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Teams am Standort. Und genau, gerade in der Suchtberatung sind wir sehr präventiv unterwegs. Wir machen Safer-Use-Gespräche, wir können Konsummaterialien ausgeben. Wir machen Reflexionsgespräche zum Konsum. Das heißt, bei uns kommen nicht nur die Leute an, die sagen, sie haben schon ein massives Problem. Es kommen auch Leute an, die einfach mal drüber sprechen wollen. Oder wo das Umfeld sagt, es muss jetzt mal drüber gesprochen werden. Das ist wahrscheinlich auch der Großteil, wo irgendwer im Umfeld, Partnerinnen oder bei den Jugendlichen dann die Eltern sagen, so jetzt muss mal drüber gesprochen werden, wir merken da eine Veränderung. Genau, und dann fangen wir ja schon bei der Reflexion an. Und in der psychosozialen Betreuung ist natürlich nochmal eine ganz andere Basis zur Prävention da. Die Leute kriegen ja schon ein Ersatzmedikament für in der Regel Heroinkonsum, aber auch Tilidinkonsum oder Fentanyl. Und dadurch haben die ja schon sind die ja schon gut bedient an dem Medikament an sich und spüren keine Entzugssymptome mehr. Der Suchtdruck und alles, was daran gehört, kann aber zum Teil trotzdem bleiben. Und auch da sind wir dann präventiv unterwegs und reflektieren das mit den Leuten, könnten aber auch den Konsummaterialien ausgeben, zum Beispiel zum Kokainkonsum. Genau, und sind da breit aufgestellt.
Ist Fentanyl schon ein Thema in Berlin? Also ich meine, wir kennen ja alle die Bilder aus Amerika von, sie wird ja immer als die Zombie-Droge quasi beschrieben. Ist es schon ein Thema in Berlin?
Es ist ein Thema in Berlin, aber als das in Amerika so groß losging, hat die Suchthilfe so ein bisschen darauf gewartet, dass die Riesenwelle auch in Berlin ankommt. In der Riesenwelle ist es aus meiner Erfahrung heraus nicht angekommen, aber es ist auf jeden Fall ein Thema und es gibt genug KonsumentInnen und gerade Fentanyl ist ja auch ein sehr gefährlicher Konsum, wo schwer einschätzbar ist, gerade wenn es aus den Pflastern herausgewonnen wird, wie viel Fentanyl wirklich gerade aufgenommen wird, was schwer ist zu dosieren.
Und was würdest du sagen, ist gerade die Droge, die bei deiner Arbeit die meisten Bauchschmerzen bereitet oder die Menschen, die die meisten Probleme aufweisen mit dem Konsum?
Also ich arbeite ja in Charlottenburg-Wilmersdorf, das heißt, wir haben nochmal ein wahrscheinlich anderes Klientel als andere Bezirke und unsere meistvertretenen Drogen sind auf jeden Fall Kokain, THC, Alkohol. Was mir aber im Umfeld, gerade im Gespräch mit anderen Suchtberatungen, immer mehr auffällt, ist der Monkey-Dust-Konsum und dass die Beratung von Menschen mit Monkey-Dust-Konsum auch sehr herausfordernd sein kann, weil die Menschen sehr schnell paranoid werden und ja auch sehr, sehr schnell tatsächlich in der Psychiatrie landen. Das berichten die KonsumentInnen auch selber. Wir haben jetzt in Charlottenburg keine Riesenwelle bisher. Es dauert, bis die bei uns ankommen, aber die Leute sind dann schon eher schwieriger einzufangen oder gerade wenn die auch paranoid bei uns in den Einrichtungen ankommen, schwieriger zu beraten, überhaupt nicht erreichbar, was dann auch ein Aggressionspotenzial mit sich bringt.
Kannst du einmal erklären, was Monkey Dust ist? Weil ich glaube, also in Berlin hat man davon natürlich schon gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt noch nicht überall angekommen ist.
Monkey Dust ist ein Katinon, so wie 3-MMC oder 4-MMC ist auch bekannt. 4-MMC ist Mephedron. Nur Monkey Dust ist in der Wirkung nochmal viel stärker und bringt viel mehr Gefahren mit sich.
Und ich habe mich sehr viel mit dem Thema Mephedron beschäftigt. Eigentlich habe ich das so ein bisschen nach hinten angestellt gehabt, das Thema, ja, weil ich auch da sehr viel recherchiere. Und ich würde sagen, so aus eigener Perspektive, ich gehe selbst sehr viel feiern auch. Und ich fand das irgendwie sehr interessant, weil man kennt ja verschiedene Drogen. Da wurde man in der Schule schon aufgeklärt, es gibt Kokain, es gibt Heroin, das sind diese Drogen, die man kennt. Und Mephedron war etwas, was ich nie gehört hatte. Und dann kam ich nach Berlin und habe irgendwann in meinem Umfeld sehr schnell gemerkt, okay, Mephedron fühlt sich an wie die Droge der Stunde, die gerade in der Clubszene konsumiert wird. Ist es was dir auch auffällt? Und als zweite Frage auch direkt, melden sich Menschen, die viel feiern gehen, auch bei euch und sagen, okay, ich habe jetzt reflektiert und ich merke gerade, ich bräuchte eigentlich mal Hilfe? Also ist die Clubszene auch eine Gruppe, die sich an euch wendet, an euer Hilfsangebot?
Ja, also 4-MMC habe ich auch vermehrt mitbekommen, also Mephedron. Was ich beim Drug-Checking ganz spannend fand, ist, dass gerade bei 4-MMC oft gar nicht das drin war, was die Leute erwartet haben. Oft verwandte Stoffe 3-MMC, 2-MMC und so weiter und so fort, aber selten 4-MMC. Das fand ich ganz spannend, gerade da. Und die Leute, die in der Partyszene unterwegs sind, kommen eher seltener bei uns an, weil die Leute, die bei uns ankommen, haben halt wirklich schon irgendwie massive Erkennung in ihrem Umfeld an Problemen oder Veränderungen und die am Wochenende konsumieren und ansonsten in der Woche versuchen zu funktionieren, das dauert dann sehr lange, bis die bei uns ankommen. Das heißt auch, die Themen kommen bei uns erst verzögert an.
Kann das ein Einstieg sein? Also wenn Leute dann nach Berlin kommen oder in Berlin wohnen und dann ist es ja sehr offen im Club-Kontext, dass da konsumiert wird. Es gibt ja auch extra Räume dafür und also dafür ist ja Berlin irgendwo auch ein bisschen bekannt. Ist das dann so ein Einstieg, dass Leute da das erste Mal in Berührung kommen und dann mehr Probleme damit auch bekommen? Oder Würdest du sagen, es ist eine ganz andere Gruppe, die eigentlich bei euch ist?
Das kann auf jeden Fall ein Einstieg sein. Und ich glaube, die Einstiege sind immer sehr individuell und sehr unterschiedlich. Aber das Partyleben kann natürlich ein Türöffner sein, gerade um da mit den Substanzen auch in Kontakt zu kommen. Und die Leute merken ja erst immer, dass es schwierig wird, wenn es dann auch in ihrem Alltag außerhalb der Partyszene ankommt.
Und gibt es Menschen oder Gruppierungen, wo du sagst, die sind besonders anfällig? Das seht ihr ja häufiger. Also vor allem Männer, die Probleme haben mit oder vor allem, keine Ahnung.
Ich glaube nicht, dass man das so pauschalisieren kann. Gerade in Charlottenburg haben wir durchweg alle Gesellschaftsschichten, wenn man es so nennen möchte, dabei. Aus sämtlichen Berufsgruppen. Die Menschen sind alle vertreten. Es gibt natürlich immer besondere Merkmale. Menschen, die traumatisiert sind, sind vielleicht anfälliger dafür. Oder Leute, die Erkrankungen haben, die noch nicht diagnostiziert wurden, die dann versuchen, sich selbst zu behandeln. Das können natürlich Symptome sein, aber muss nicht sein.
Wie würde dann so ein normaler Arbeitstag bei dir aussehen? Also kommen die Leute dann, machen die, also ich habe wirklich leider gar keine Ahnung, wird da ein Termin vorher ausgemacht? Gibt es da wie so eine offene Stunde? Werden die Menschen, also man hat ja oft das Gefühl, es muss dann bei Menschen, wenn sie realisieren, dass da ein Problem besteht, wie so ein Breaking Point gegeben haben, dass man sich selbst eingesteht, okay, ich habe, glaube ich, eine Suchtthematik mit irgendwas. Oder ist es dann oft, dass aus dem Freundeskreis oder aus dem Familienumfeld dann gesagt wird, okay, also du solltest dir mal Hilfe suchen und dann kommen die Leute? Oder also wie sieht dieser erste Schritt aus?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Also es gibt durchaus auch Menschen, die sich von alleine bei uns melden und sagen, sie merken in ihrem Alltag, sie brauchen jetzt mal Unterstützung, sie wollen da einfach auch mal drüber sprechen. Und dann gibt es natürlich, und das ist, glaube ich, bei uns auch der Großteil, die Menschen, die von außen motiviert werden, von PartnerInnen oder auch von Eltern, gerne auch von der Jugendgerichtshilfe zum Beispiel, also Zwangskontexte, zum Beispiel Jugendamt, die das als Auflage geben, dass die mal bei uns vorbeikommen. Genau, wir in Charlottenburg arbeiten so, dass wir mit Terminen arbeiten und keine offene Sprechstunde haben. Das heißt, man kann uns vorher anrufen oder eine E-Mail schreiben und dann einen Termin vereinbaren. Wir haben aber nur Fachkräfte bei uns am Standort. Das heißt, sobald man bei uns durch die Tür kommt oder anruft, hat man immer eine Fachkraft direkt am Telefon, wo schon die ersten Fragen geklärt werden können. Andere Suchtberatungsstellen arbeiten mit offenen Sprechstunden, wo man dann einmal die Woche zu einer bestimmten Zeit einfach vorbeigehen kann. Genau, das ist immer sehr unterschiedlich. Und dann kann man alleine kommen, man kann aber auch mit Vorankündigungen gerne wen mitbringen und das Gespräch zu zweit führen. Das erleichtert es manchmal auch, wenn noch jemand dabei ist. Dann sind wir erstmal ganz zieloffen. Das passt gerne auch den Angehörigen nicht so ganz, wenn wir ganz zieloffen sind. Aber erstmal schauen wir, wie ist die Situation, was ist der Bedarf und was möchte die Person, der Konsument selber.
Das heißt, wenn ich jetzt zu dir in die Sprechstunde kommen würde, was wären dann die ersten Fragen, die du mir stellen würdest?
Was hat dich hierher gebracht? Dann auch, wenn noch eine Person dabei ist, was die Person hergebracht hat, wie es dazu kommt, was überhaupt die Substanzen sind. Wir sind ja für illegale Substanzen zuständig, das heißt für den ganzen breiten Bereich. Genau, und welche Substanzen da so der Vorrang haben und wie der Alltag so aussieht.
Das heißt, wenn du über illegale Substanzen sprichst, dann, wenn ich jetzt ein Problem mit Alkohol, Tabak oder jetzt auch Marihuana hätte, dann wäre das nicht mehr eure Zuständigkeit?
Also THC würde ich klassischerweise noch zu uns zählen, ja. Aber Alkohol und Medikamente, die vom Arzt verschrieben werden, würden unsere NachbarInnen machen. Wir haben direkt nebenan eine Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle. Mhm. Das ist in Berlin klassischerweise getrennt, fällt aber den KonsumentInnen auch regelmäßig schwer, das zu trennen. Und dann klären wir natürlich auch auf und verweisen gegebenenfalls weiter. Aber ich bin auch immer der Meinung, wenn es schon eine Person durch die Tür geschafft hat und sich an eine Suchtberatung gewendet hat und angekommen ist, dann und sich dann herausstellt im Gespräch, okay, es geht nur um Alkohol, dann betreuen wir die auch weiter und schicken die nicht einfach weg.
Und du meintest vorhin, dass ihr sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene natürlich das anbietet. Siehst du da deutliche Unterschiede? Also sowohl im, was konsumiert wird, als auch von der Einsicht her, also ich kann mir vorstellen, dass natürlich bei jungen Leuten oft auch die Eltern sind, die da vielleicht Alarm schlagen.
Genau, also bei Erwachsenen ist bei uns tatsächlich Kokain mit am meisten vertreten, würde ich sagen. Und dann geht es auch viel darum, funktional zu bleiben und irgendwie seinen Job zu schaffen oder den Alltag zu bewältigen. Bei Jugendlichen hat das oft andere Hintergründe. Die kommen in der Regel von irgendwen geschickt, in der Regel von den Eltern, aber auch Jugendlichen aus Wohngruppen zum Beispiel, wo dann die BetreuerInnen mitkommen. Und die haben dann natürlich andere Gründe zu konsumieren.
Wie lange arbeitest du jetzt schon in deinem Job, in deinem Bereich?
Ich bin seit jetzt circa 6,5 Jahren in der Suchtberatung, aber habe vorher in der psychosozialen Betreuung gearbeitet, fast 6 Jahre, und bin jetzt seit einem Dreivierteljahr die Leitung.
Weil eine Frage, die ich mir ganz oft stelle, ist, wie hat sich denn der Drogenmarkt verändert? Weil man hört ja auch immer wieder von diesen NPS, neue psychoaktive Substanzen, die auf den Markt kommen. Dann war ja irgendwie vor Ich habe das Gefühl, im letzten Jahr war gerade Lachgas bei jungen Menschen irgendwie ein großer Trend. Und auch durch diese Recherche mit Mephedron und der Clubszene und sowas beschäftige ich mich da sehr viel mit, wie sich Dinge wandeln und was so neu kommt. Wie würdest du denn sagen, gab es da einen Wandel in den letzten Jahren, seit du da arbeitest? Oder wie, was siehst du da?
Es gibt auf jeden Fall einen Wandel, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, dauert das immer, bis die bei uns in der Suchtberatung ankommen. Das heißt, die neuen Substanzen, zum Beispiel Lachgas. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass jemand bei uns durch die Tür gekommen ist wegen Lachgas. Weil das einfach dauert, bis sie dann in den Hilfesystemen ankommen. Aber zum Beispiel Monkey Dust ist ja eine eher neuere Erscheinung und auch eine sehr starke Veränderung, was auch das Arbeiten mit dem Klientel angeht.
Monkey Dust ist doch eigentlich auch eher eine Droge, die auch eher im Club-Kontext konsumiert wird, oder?
Ja, genau. Club- und Camsex.
Ja, und aber dann sind es, würdest du sagen, das sind dann trotzdem Menschen auch aus deinem Kiez, wo du arbeitest, die sich bei dir da melden? Oder ist es eher so ein über Berlin, dass sich das gerade ausbreitet? Also würdest du sagen, Monkey Dust ist gerade in Berlin das größte Problem?
Ich weiß nicht, ob das unbedingt in Berlin das größte Problem ist. Ich kriege es bei uns im Träger natürlich vermehrt mit. Aber da sind wir auch in Charlottenburg nicht die ersten Ansprechpartnerinnen. Also bei uns kommen die tatsächlich nicht so oft an wie bei anderen Beratungsstellen bei uns im Träger.
Wenn du so dir die verschiedenen Bezirke in Berlin anguckst, könntest du dann eine Unterteilung machen, was wo das größte Problem ist an Drogen? Ich glaube, ich fände das auch voll interessant. Oder ist das eher schwieriger einzuordnen?
Das ist eher schwieriger. Also es gibt natürlich immer so Hotspots, zum Beispiel am Leopoldplatz, wo man das dann vermehrt mitkriegt, dass da vermehrt Crack konsumiert wird. Aber es ist schon eher schwierig. Also ich kann das jetzt nicht so genau sagen, was in jedem Bezirk einzeln konsumiert wird.
Ja, okay. Ich habe so überlegt, ob das dann so ist. So, das ist dann Friedrichshain und Kreuzberg eher wegen Feiern, dass da andere Partydrogen eher ein Thema sind. Und ich meine, da, wo du arbeitest, ist ja, würde ich sagen, eher sehr durchmischt. Also genau. Auch eher bürgerliche Mitte. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ist ja noch mal was anderes als Kreuzberg-Friedrichshain, wo irgendwie wahrscheinlich auch viele zugezogene Menschen wohnen. Aber in den letzten 6 Jahren würdest du sagen, es war dann konstant eigentlich die gleichen Drogen, die dich am meisten beschäftigt haben?
Ja, durch die psychosoziale Betreuung natürlich ist die Basis Opioide. Mhm. Das hat mich natürlich dann auch am meisten beschäftigt. Aber bei uns in der Suchtberatung ist es weiterhin standardmäßig die Kokain, THC und Alkoholsubstanzen, die uns durchweg auch beschäftigen seit Jahren. Und dann merken wir natürlich Trends, die dann verzögert ankommen. Und wir beschäftigen uns auch im Voraus schon damit, wenn wir das irgendwo mitbekommen, dass die Substanzen irgendwie vermehrt konsumiert werden. Aber genau, es dauert halt.
Es ist ja vor 2 Wochen, glaube ich, ist ja auch dieser Drogenbericht von der Bundesregierung rausgekommen. Und den fand ich auch sehr spannend, weil da kam ja bei raus, dass quasi jeder Vierte der Drogentoten unter 30 Jahren war und vor allem auch männlich, was irgendwie dann, glaube ich, damit erklärt worden ist, die Risikobereitschaft. Und dann wurde ja auch generell auch so ein bisschen hinterfragt, warum Menschen überhaupt konsumieren. Kannst du da in der Beratung irgendwie ein Muster sehen, warum Menschen sich am Ende entscheiden zu konsumieren?
Ich würde sagen, aus meinen Erfahrungen heraus ist es oft, weil sie eine hohe Last im Alltag spüren, hohen Druck oder eine hohe Erwartungshaltung von außen, zum Beispiel bei den Jugendlichen, dass sie unbedingt gerecht werden wollen, ihren Abi zu schaffen, obwohl sie es vielleicht gerade nicht schaffen aus verschiedensten Gründen oder andere Drucksituationen auf ihnen lastet. Und auch bei Erwachsenen ist es ja oft bei uns ein Konsum mit Funktion, einfach um das zu leisten, was von ihnen gefordert wird.
Hast du das Gefühl, dass vielleicht auch gerade bei jungen Leuten Social Media und die Popkultur da auch mit reinspielt?
Ich glaube schon, dass die ein Stück weit mit reinspielt, gerade weil man es natürlich auch leichter bekommt übers Internet. Aber ich finde es immer fatal zu sagen, okay, wir schauen jetzt dahin, warum kommen die da alle leichter dran und warum kann man es jetzt über Instagram bestellen? Sondern die Frage ist ja eher, warum wird es bei Instagram angeboten, weil es jemand konsumiert und weil es jemand abnimmt. Und dann sollten wir ja eher dahin schauen, warum die Jugendlichen konsumieren und was sie dazu leitet.
Ich finde es am Ende auch immer irgendwie eine spannende Frage. Warum wollen Menschen überhaupt konsumieren? Also warum, und das ist ja schon irgendwie gefühlt immer so, Menschen suchen ja schon immer den Rausch. Also Drogen gibt es ja auch schon immer, das begleitet uns ja. Und wir wissen ja auch alle, dass es schlecht ist. Also die meisten Drogen sind einfach schlecht und vor allem in der Menge und dieser Abhängigkeitsspirale, in die man sich dann irgendwie begibt. Und es ist irgendwie spannend, dass das ja trotzdem, dieser Rauschzustand wird ja immer gesucht.
Genau, es ist halt oft ein Fliehen aus dem Alltag oder aus den Situationen, die einen gerade belasten. Und das, wie du schon gesagt hast, ne, das gibt es schon immer. Und das wird es auch immer geben. Wir müssen eher gucken, was sind die Belastungspunkte? Kann man gerade bei Jugendlichen auch daran arbeiten? Genau, um dann die Menschen auch sicher zu begleiten.
Und das, was in diesem Drogenbericht rausgefunden wurde, ist das auch was, was du in deiner täglichen Arbeit siehst? Also, dass es vor allem jüngere Leute sind, die zu euch kommen, Leute, die irgendwie der Realität entfliehen wollen, vor allem in der Studie kam ja auch heraus, dass es vor allem auch Männer gewesen sind, die dann irgendwie auch gestorben sind.
Also ja, es ist bei uns auch so, dass 66% unserer KlientInnen letztes Jahr Männer waren und der Großteil der KlientInnen im Hilfesystem sind Männer.
Woran denkst du, dass das liegt? Ist es wirklich diese Risikobereitschaft oder?
Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt die Risikobereitschaft ist. Ich glaube, Männer kommen auch schneller im Hilfesystem an. Das wird auch immer in verschiedenen Rollen gesagt, dass Frauen nochmal andere Ressourcen eventuell haben, um mit den Themen umzugehen, bevor sie im Hilfesystem ankommen. Und zum einen aber auch, dass sie einfach, dass Männer versuchen, diese Funktionalität zu halten, die sie gerade haben.
Ab wann beginnt eigentlich ein problematischer Drogenkonsum? Ich habe das Gefühl, in Berlin wird ja sehr offen über Drogen gesprochen und viele Leute konsumieren auch Drogen. Ab wann ist aber der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt sollte man sich Hilfe suchen?
Das ist super individuell. Man kann keine pauschale Antwort geben, aber sobald sich irgendwas im Alltag verändert, man zum Beispiel seinen sozialen Verpflichtungen weniger mit Freunden treffen oder auch nicht mehr zur Schule gehen, ganz klares Zeichen. Sobald man diesen Anforderungen irgendwie nicht mehr gerecht werden kann, ohne zu konsumieren. Spätestens dann, gerne aber vorher schon, weil wir sind auch dafür da, um Konsum einfach mal zu reflektieren und aufzuklären.
Was sind jetzt Hilfsmittel, wenn ich jetzt mit einer Sucht zu dir kommen würde, was wären so die ersten Schritte, die du mir mit an die Hand geben würdest? Was müsste ich jetzt versuchen, erstmal zu ändern? Also natürlich wahrscheinlich die Substanz erstmal nicht mehr zu konsumieren, aber...
Naja, es kommt da auch ganz stark auf die Substanzen an. Bei einer Alkoholabhängigkeit raten wir zum Beispiel nicht dazu, selber zu entziehen, sondern eher im Krankenhaus. Genauso wie bei GBL, einfach weil der Entzug sehr gefährlich sein kann, dann bitte nicht alleine zu Hause entziehen, sondern sich auf jeden Fall Hilfe suchen.
Vielleicht musst du auch einmal noch erklären, was GBL ist. Ich glaube, es ist nämlich auch eine sehr verbreitete Berlin-Droge.
GBL ist G im Szene-Kontext genannt und das sind die K.O.-Tropfen, also sorgt auch für Entspannung in einer gewissen Dosierung und enthemmt.
Finde ich auch sehr spannend, weil dadurch als Person, die wie gesagt oft in diesem Club-Umfeld sich bewegt, sind ja die ganzen Clubs aufgeschlossen allen Drogen gegenüber. Mhm. Aber ich finde, jede Tür hat eigentlich eine strikte No-G-Policy. Mhm. Also das ist wirklich die Droge. Und natürlich auch, weil es, glaube ich, in Teilen auch einfach als K.O.-Tropfen genutzt wird. Und auch super gefährlich ist einfach im Mischkonsum. Dass da das erste Mal auch Berliner Türen sagen, mit der Droge kommt ihr hier nicht rein.
Ja, die Dosierung ist da auch vor allem schwierig, ne?
Aber da habt ihr auch Fälle? Also das heißt, da wird auch eine Abhängigkeit schnell entwickelt?
Schnell nicht, aber es kann sich eine Abhängigkeit entwickeln und auch die kommen dann natürlich bei uns an.
Wir hatten das gerade über die Drogen und die Sucht, was man machen soll, gesprochen.
Genau, also genau, es gibt auf jeden Fall Substanzen, da raten wir von ab, einen eigenen Entzug zu machen. Und bei anderen Substanzen können wir damit arbeiten, dass man zum Beispiel erstmal den Konsum reflektiert und sich anschaut, wie viel konsumiert man eigentlich? Was sind die Situationen, in denen konsumiert wird, dass man das auch festhält und dass man dann eigenständig reduziert oder gar ihn zum Beispiel ganz absetzt? Genau, und dann kommt es immer darauf an, schafft man das gut alleine zu Hause, ambulant oder sucht man sich vielleicht doch vermehrt Hilfe in Form einer Suchttherapie? Es gibt verschiedene Arten von Suchttherapien. In Berlin sind wir relativ gut aufgestellt mit ambulanter, teilstationärer, also Tagesklinik und stationären Kliniken. Genau, und dann vermitteln wir natürlich auch ganz gezielt dahin und beraten, welche Kliniken vielleicht gut geeignet sind.
Was würdest du sagen, ist die Droge, wo das quasi am schwersten fällt, dann wieder loszukommen? Kann man das klar bestimmen?
Ich glaube, das ist schwer zu bestimmen, aber Alkohol gehört mit Sicherheit dazu.
Einfach, weil es so normalisiert auch ist, ne?
Es ist super normalisiert. Die Leute werden sehr stark damit konfrontiert. Wir haben bei uns am Standort zum Beispiel auch die Nachsorgegruppe. Da können die Leute hinkommen, die eine Therapie absolviert haben. Und die berichten auch in der Regel davon, dass es mit Alkohol am schwierigsten ist und haben dann auch Rückfälle am ehesten mit Alkohol, wenn es zu ihren Substanzen dazu gehört.
Ich habe das Gefühl, dass letztes Jahr hat sich ja plötzlich jeder mit Kokain beschäftigt durch die Haftbefehl-Doku. Ich weiß nicht, ob du die auch geschaut hast. Und da hatte man wirklich das Gefühl, dass das wirklich so ein Kreislauf ist. Und auch jetzt, wenn man die Nachrichten über Haftbefehl immer noch hört, dann hat man das Gefühl, man kann irgendwie gar nicht von Kokain richtig loskommen. Vor allem, wenn man in so einer Industrie, wie er natürlich auch arbeitet und eben auch gerade durch dieses, man muss immer Leistung erbringen. Mhm. Also das stelle ich mir besonders schwer vor, dass da irgendwie da dann wieder rauszukommen.
Ja, es ist gerade bei Kokain ja oft ein funktionaler Konsum und da muss dann ganz klar geschaut werden, was im Umfeld gemacht werden kann, wie der Alltag vielleicht neu gestaltet werden kann, was da alles dran hängt, warum dieser funktionale Konsum notwendig ist. Es ist aber bei den meisten Substanzen eher ein Kreislauf und mittlerweile ist die Suchthilfe auch so weit zu sagen, es ist nicht mit einer Therapie erledigt sich das Thema nicht, sondern man muss in der Regel mehrere Runden drehen, eventuell gegebenenfalls irgendwann nochmal eine Therapie machen.
Und wie, also gibt es da, vielleicht musst du auch keine Zahlen nennen, aber wie stehen da die Chancen, dass man wirklich komplett heilt, also dass man wirklich seine Sucht komplett losbekommt?
Also Sucht ist eine lebenslange Erkrankung, das sollte man auch im Hinterkopf halten. Es gibt viele Menschen, die schaffen es auch nach der ersten Therapie dann stabil zu bleiben. Es gibt so ein Stück weit eine Ein-Drittel-Regelung. Ein Drittel wird relativ schnell wieder rückfällig. Ein Drittel, die die Nachsorge machen, schaffen es dann auch ein Jahr clean zu bleiben. Und ein Drittel schafft stabil langfristig clean zu bleiben. Genau. Ich habe zum Beispiel eine Klientin im Kopf, die habe ich jahrelang in der Substitution betreut als PSB. Und die war mit 18 abhängig von Heroin. Und hat dann ganz alleine geschafft zu entziehen, sich von ihrem Umfeld zu lösen, hat eine Ausbildung als Krankenpflegerin gemacht, war selbstständig und ist dann 40 Jahre später mit Anfang 60 rückfällig geworden und hatte dann einen ganz, ganz krassen Konsum, wo sie auch fast dran verstorben wäre mit offenen Beinen, Abszessen und so weiter und so fort, ist dann in die Substitution und hat nochmal 7 Jahre damit gekämpft, wieder davon loszukommen. Aber die 40 Jahre dazwischen hatte sie ein ganz stabiles Leben.
Krass. Ja, okay, das ist natürlich dann voll. Wahrscheinlich ist eine Sache in ihrem Leben passiert, die sie so zurückgeworfen hat. Und dann ist das wahrscheinlich der erste Coping-Mechanismus, den man kennt, den der Körper kennt, wieder in sich in eine Sucht zu fliehen. Das ist krass. Ich habe mich noch gefragt, weil ich hab ja gerade eben schon diese Studie kurz angesprochen. Und da geht es auch, oder da wird auch darüber gesprochen, dass quasi das größte Risiko auch für die vielen Drogentoten Mischkonsum ist. Und ich frage mich, wenn jemand dann bei euch zu euch kommt und die meisten Leute konsumieren wahrscheinlich mehr als nur einen Stoff, könnte ich mir vorstellen. Fangt ihr dann quasi bei dem größten Problem an oder versucht ihr dann diesen Mischkonsum dann beide Stoffe? Also wie würdet ihr das angehen?
Ja, also die meisten Leute konsumieren mehr als nur einen Stoff, da hast du auf jeden Fall recht. Konsum ist ein großes Thema und oft wird Alkohol gerne gar nicht dazu gezählt, was aber definitiv auch zum Mischkonsum gehört. Und dann schauen wir uns natürlich das Gesamtbild an. Was sind die Themen, die daraus resultieren? Ist es überhaupt möglich, die Substanzen zu trennen oder gehören sie immer zusammen? Oft ist es so, dass Alkohol zum Beispiel enthemmt und dann zu einem weiteren Konsum führt. Das versuchen wir dann auch differenziert zu betrachten und zu reflektieren. Aber in der Therapie zum Beispiel würden alle Substanzen thematisiert werden.
Kannst du auch was zum Thema Schmerzmittel sagen? Oder weil du meintest vorhin, das ist dann quasi das, was neben euch direkt ist, Alkohol und Schmerzmittel. Aber kommen da, also siehst du da auch, dass das oft im Mischkonsum konsumiert wird? Weil ich habe das Gefühl, also es ist nur ein Gefühl von mir, dass das vor allem ja ansteigt gerade, also Schmerzmedikamente und vor allem auch in diesem Partykontext mit Uppers und Downers, also dass man irgendwie sich hochpushen will und dann wieder runterkommen will und dass dann oft dann zum Betäuben diese Schmerzmedikamente genommen werden.
Also Benzodiazepine, Tilidin und so weiter spielen bei uns auf jeden Fall schon immer eine Rolle, haben schon immer zum Mischkonsum mit dazugehört. Und gerade in der Substitution hatten wir jetzt auch vermehrt Anfragen von Leuten, die zum Beispiel nur Tilidin, in Anführungsstrichen natürlich nur Tilidin, genommen haben und dann aber gemerkt haben, sie brauchen weitere Unterstützung, die dann auch in die Substitution Behandlung gegangen sind.
Du hast ja vorhin schon mal von einem, also gerade eben von dem einen Fall erzählt, von der Person, die dir im Kopf hängen geblieben ist quasi. Gibt es da noch andere Momente oder Personen, die dir besonders im Kopf hängen geblieben sind, weil das irgendwie eine krasse Geschichte war oder dich das irgendwie überrascht oder beeindruckt hat?
Ein Fall, der mir auf jeden Fall positiv im Kopf ist und die wir auch weiterhin begleiten, die jetzt nur nicht mehr von mir betreut wird, ist eine junge Mutter, die selber in einer suchtbelasteten Familie aufgewachsen ist und relativ früh schon angefangen hat zu konsumieren, auch klassisch sich in die Partyszene geflüchtet hat und Partykonsum betrieben hat. Und dann hat sie jung auch ein Kind bekommen, was aber allerdings jetzt bei ihren Eltern aufwächst und hat dann mit Mitte 20 nach einer schwierigen Konsumphase auch mit einer Lungenentzündung, die sie gar nicht gemerkt hat, weil sie so viel Heroin konsumiert hat. Und dann lag sie im Krankenhaus und danach ist sie nochmal schwanger geworden. Und das war für sie wirklich dieser Point of Return und die hat ihr ganzes Leben verändert und ist jetzt komplett clean. Sie kriegt weder ein Substitut, noch konsumiert sie mehr Nikotin, was wirklich eine starke Leistung ist, weil Nikotin wird gerne gar nicht mitgezählt zu den Substanzen. Aber die schafft es jetzt als junge Mutter sehr stabil, alleinerziehend durchs Leben zu gehen.
Und bekommt ihr das dann quasi immer mit, weil ihr dann wie so Check-up-Termine mit den Personen habt? Also die dann auch quasi nach dieser, ich würde mal sagen, Akutbetreuung dann auch über die Jahre hinweg immer mal wieder eincheckt?
Also die Person, die ich jetzt im Kopf habe, die wurde in einer psychosozialen Betreuung betreut, im Rahmen der Eingliederungshilfe, aber auch andere KonsumentInnen können sich jederzeit wieder bei uns melden und kommen auch gerne nach Jahren nochmal wieder. Das ist aber super individuell.
Macht es, ich stelle mir das auch schwierig vor, macht das dann was mit dir, wenn du mit Menschen so täglich zusammenarbeitest und dann so ein, ja irgendwo auch ein Progress siehst und dann haben die Leute einen Rückfall, bist du dann, nimmst du sowas mit nach Hause und bist dann so, oh Mann.
Ja, es kommt super auf die Beziehung drauf an. In meiner vorherigen Arbeit in der psychosozialen Betreuung hat man eine sehr, sehr enge Beziehung zu den KlientInnen und dann kann das einen natürlich nochmal mehr berühren, aber auch in der Suchtberatung natürlich. Wenn man Leute vor 6 Jahren erfolgreich in die Therapie vermittelt hat und die dann super stabil waren, dann kann einen das schon beschäftigen. Dafür ist einfach ein gutes Team wichtig, ein guter Austausch und da würde ich sagen, bin ich auch in einer sehr glücklichen Position. Wir haben eine sehr gute Teambindung und können uns da gut austauschen und entlasten und das ist auch super wichtig, darüber zu sprechen.
Wenn du jetzt einen Wunsch formulieren könntest an die Politik oder auch an die Gesellschaft, weil du arbeitest ja wirklich mit Menschen, die dieses Problem betrifft und oft wird ja genau über dieses Problem gesprochen. Was würdest du den Leuten dann gerne sagen oder was für einen Wunsch würdest du äußern?
Also zum einen, nachhaltige Suchthilfe braucht auch eine sichere Finanzierung. Mit anderen Worten, bitte streicht unsere Gelder nicht. Das ist wirklich essentiell. Wir leisten wichtige Arbeit. Wir versuchen, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und die Drucksituationen aus meiner Sicht wachsen. Die Belastungen werden größer. Also bitte, sichere Finanzierung ist notwendig. Und zum anderen aber auch, wir merken vermehrt, dass KlientInnen mit einem großen Stress und dann auch zum Teil sehr schlechte Laune zu uns kommen. Verständlicherweise ist die politische Lage ist gerade schwierig und wir merken es alle. Aber wir sind die Leute vor Ort, die versuchen, das Beste zu geben, um die Menschen zu unterstützen. Dementsprechend begegnet uns gerne auch so.
Ich finde es auch voll gut, da offen drüber zu reden, weil ich habe das Gefühl, also in Berlin habe ich das Gefühl nicht, weil ich habe das Gefühl, in Berlin wird ja auch sehr viel über Drogen gesprochen. Ich habe das Gefühl, wenn man aber dann so seine Bubble oder diesen Kreis verlässt, dann ist da schnell eine Stigmatisierung, wenn über Drogenkonsum gesprochen wird. Das habe ich das Gefühl, so eine Aufklärungsarbeit auch wahrscheinlich in anderen Städten, gibt es ja in Teilen natürlich sowieso auch, aber ist sowieso auch super wichtig und ja, sollte dann vielleicht auch mehr Verständnis oder mehr, ja, dass man vielleicht auch wirklich mehr Einblicke bekommt, warum konsumiert wird und was das mit den Menschen auch macht und wie viel Stärke das wahrscheinlich auch einfach fordert, aus einer Sucht rauszukommen.
Das stimmt auf jeden Fall und ich komme selber nicht aus Berlin, sondern gebürtig eher aus einer kleinen Stadt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man in Berlin lebt, dann hat man das Gefühl, ganz Deutschland ist wie Berlin. Aber eigentlich ist das ja gar nicht so. Berlin ist so eine richtige Bubble für sich. Mhm. Und ganz Deutschland ist anders aufgestellt. Und ich merke den Kontrast immer ganz, ganz stark, wenn ich mich mit Freunden aus der Heimat austausche, wie wenig das in deren normalen Lebensrealität eigentlich stattfindet und wie wenig Wissen darüber herrscht. Deswegen finde ich Aufklärung auf jeden Fall super wichtig und sollte viel mehr betrieben werden.
Wie ist es denn, wenn du nach Hause fährst? Sind die Leute dann so, erzähl deine krassesten Geschichten?
Auf jeden Fall. Was erlebst du da so? Ja, auf jeden Fall. Also gerne immer die krassesten Geschichten und immer der größte Respekt. Wie kannst du da überhaupt arbeiten? Hast du keine Angst? Das ist eine regelmäßige Frage. Genau, und der Kontrast ist einfach für diese unvorstellbar. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin von mir, ist Krankenpflegerin auf der Neugeborenenstation. Und wenn die mir dann von ihren krassen Fällen berichtet, denke ich mir mal so, ja, Nikotinkonsum ist wirklich gefährlich in der Schwangerschaft.
Ja.
Eine der gefährlichsten Substanzen, die Kinder allein da sehr drunter. Aber wir haben natürlich ganz andere Thematiken noch in Deutschland.
Vielleicht noch als eine letzte Abschlussfrage, weil ich das auch sehr spannend finde. Wenn wir so auf den Drogenmarkt in den nächsten 5 Jahren schauen, was denkst du, erwartet uns da? Oder was denkst du, kommt auch auf euch zu, wenn ihr so in euren oder wenn du in deinen Arbeitsbereich schaust?
Also ich glaube zum einen, dass wir Jugendliche viel mehr unterstützen sollten und viel mehr entlasten sollten, gucken sollten, was sind da die Punkte, die gerade besonders belasten, um auch einen Schutz für Jugendliche zu bieten. Substanzenmäßig überrascht uns, glaube ich, der Drogenmarkt immer wieder aufs Neue. Ich weiß nicht, ob man da Substanzen festlegen kann. Ich glaube, da müssen wir schauen, was die Zeit so mit sich bringt. Genau, aber wir sollten auf die Stressfaktoren in der Gesellschaft gut schauen und einen guten Blick drauf haben.
Das sind doch gute Schlussworte. Vielen Dank, dass du da warst und alle meine Fragen beantwortet hast.
Gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.